Diese Folge des Fliegermagazins Safety Talks wird präsentiert von FLAM, dem praktischen Kollisionswarnsystem.
Jetzt im Fliegermagazin-Podcast. Fliegen und Funken an unkontrollierten Plätzen. Hallo und herzlich willkommen zum Fliegermagazin-Podcast, dem Podcast von Piloten für Piloten in der allgemeinen Luftfahrt. Ich bin Thomas Borchert, Chefredakteur des Fliegermagazins. Und wir haben heute einen Mitschnitt einer Podiumsdiskussion auf der Aero 2025 mitgebracht, bei der es um das Fliegen und Funken an unkontrollierten Plätzen ging. Also letztlich um die Umsetzung der beiden NFLs aus dem vergangenen Jahr, die Fliegen ohne Betriebsleiter ermöglichen, die aber auch den Funk an Plätzen mit Betriebsleiter neu regeln. Hier ist der Mitschnitt der Podiumsdiskussion.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Borchert vom Fliegermagazin. Wir wollen sprechen über neue Verfahren an unkontrollierten Plätzen. Gemeint ist, wie funken und fliegen wir künftig an Plätzen mit und ohne Betriebsleiter. So heißt ja inzwischen der Flugleiter. Und dazu haben wir eine sehr kenntnisreiche Expertenrunde zusammengeholt, mit denen ich das besprechen möchte, die auch gerne nachher dann ihre Fragen beantworten wird. Das ist zum einen Guido Frey von der Initiative Fliegen ohne Flugleiter, Tilman Nebelung von der AOPA Germany, Tim Preußer von FTA Flugtraining Aschaffenburg, Frank Steckling vom Verkehrslandeplatz Welzow und last, aber auf keinen Fall least, Florian Willers vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Noch heißt es so, mal sehen.
Du willst nicht nur fliegen, sondern auch sicher ankommen? Dann brauchst du das neue Power Flam Flex. Das System vereint modernste Kollisionswarnung mit smarter Technologie. Egal ob im Segler, Motorflieger oder ultraleicht. Mit Wi-Fi und Bluetooth ist Flex kinderleicht zu bedienen und sofort einsatzbereit. Es verbindet sich nahtlos mit deiner Navigations-App und zeigt dir den Verkehr direkt auf deinem Display an. Reagieren, bevor es zu spät ist. Das ist das neue PowerFLAM Flex. Mehr Infos findest du unter www.flam.com. www.flam.com.
Vielleicht so eine kleine Zusammenfassung. Sie erinnern sich, letztes Jahr zur Aero gab es eine NFL, eine Nachricht für Luftfahrer, in der geregelt wurde, wie Fliegen ohne Betriebsleiter, und dieser Begriff wurde in dieser NFL auch eingeführt, also für den Flugleiter, wie das vonstatten gehen soll und kann. Das war also ziemlich genau vor einem Jahr. Und dann wurde im Herbst letzten Jahres noch eine NFL nachgereicht mit den Sprechfunkverfahren, und zwar sowohl in Anwesenheit eines Betriebsleiters als auch in dessen Abwesenheit. Beide NFLs zusammen haben eine Menge verändert. Wir werden gleich noch ein bisschen drüber reden, wie sehr das schon in den Alltag durchgedrungen ist. Und vielleicht einfach so im Rückblick auf das letzte Jahr einfach mal, Herr Willers, zuerst, wie zufrieden sind Sie denn so als sozusagen Urheber und Autor, als Ministerium dieser NFLs?
Oh, das ist eine gute Frage. Also zufrieden, ja, muss man eigentlich schon sein, dass wir überhaupt den Change überhaupt begonnen haben. Da ist, glaube ich, schon mal der erste große Schritt gewesen. Ich glaube auch, wir werden in den nächsten Monaten und Jahren sicherlich noch weitere Entwicklungsstufen sehen. Uns ist eben auch immer daran gelegen, dass wir einen vernünftigen Change-Management-Prozess in der Form haben, dass wir eben auch alle Luftfahrer mitnehmen und auch den, und nicht nur den Luftfahrer, sondern mir ist natürlich auch immer daran gelegen, auch die Luftfahrtbehörden natürlich auch da mit im Boot zu haben, dass wir also auch wirklich wissen, okay, wir wollen eine Richtung haben, wir haben eine Zielvorstellung und ja, insbesondere eben dann auch das Netz der Flugplätze muss erhalten werden, das heißt, sie müssen auch weiterhin erreichbar sein und bleiben, und das haben wir alles so im Blick, und ja, der Fokus ist da einfach auch so ein bisschen in die Richtung gegeben.
Guido Frey, du beobachtest das ja mit deiner Initiative, weil du wirklich mit Hunderten von Flugplätzen redest, sozusagen im Rahmen dieser Initiative. Es gibt, glaube ich, schon einen gewissen Gap zwischen diesen NFLs, die vom Bundesministerium kommen, und dann, ja, am Ende stehen dann die Flugplätze, die das machen, und dazwischen stehen dann aber noch, ich glaube, es sind 15 Luftfahrtlandesbehörden, die sind mehr, ne?
Ja, die Umsetzung ist bei den Landesluftfahrtbehörden wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben Behörden, die sehr aktiv in dem Thema sind, die Handouts rausgeben, die auf die Flugplätze zugehen, proaktiv die sagen, wie sie es gerne hätten, was vernünftigerweise in den entsprechenden Konzepten stehen sollte, was die Flugplätze angeht. Also zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, Sachsen, die sind da also weit vorne dran. Und das freut uns immer sehr zu sehen. Aber es gibt auch Bundesländer, in denen es bis heute kein einziger Antrag genehmigt bzw. bearbeitet worden.
Und Florian Willers, das ist einfach, also da können Sie als Bundesministerium dann auch nicht sozusagen draufgehen, weil es ist nun mal Föderalismus, oder?
Das ist richtig. Also wir haben eine gewisse Autonomie in den Bundesländern, das muss man schon so sagen. Wir versuchen uns natürlich immer mit den Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern eben auch eng abzustimmen, sofern wir halt da aber auch rechtzeitig eingebunden werden. Also durch diese Autonomie werden da eben auch oftmals Entscheidungen sicherlich getroffen, die wir dann auch erstmal so zur Kenntnis nehmen. Und dann versuchen wir das aber auch über den regelmäßigen Austausch miteinander zu koordinieren und zu streamlinen. Wir haben jetzt ja gerade erst vor 4 Wochen einen interessanten Austausch da geführt zwischen den Luftfahrtbehörden der Länder und den Flugplatzbetreibern zum Beispiel. Und da haben wir also viele Themen adressieren können. Und ich denke, das hilft dann auch, eben ein gemeinsames Verständnis und auch eine gemeinsame Vorgehensweise insgesamt zu entwickeln. Auch ohne, dass wir jetzt immer wieder gleich unsere bestehenden Richtlinien und Grundsätze also auch unmittelbar anfassen müssen. Ne? Aber am Ende des Tages würde es sicherlich noch weitere Entwicklungsstufen da geben.
Thema Nebelung, es geht ja gar nicht nur ums Fliegen ohne Betriebsleiter, sondern auch um das Fliegen mit. Auch da hat sich was geändert. Da hinten auf dem Tisch, die Herren drängen sich schon drum, gibt es so ein wunderbares Handout, das die AOPA, die du ja vertrittst, gemacht hat. Kannst du ein bisschen was drüber sagen, was da drin steht?
Ja, genau. Also das, wir waren uns letztes Jahr schon einig nach der Podiumsdiskussion hier und den neuen Veröffentlichungen, dass das Ganze im Prinzip auch von einer, ja, man kann sagen, Awareness-Campaign oder Informationskampagne begleitet werden muss. Dann gab es im Oktober diese NFL zum Sprechfunk und da wurden wir halt auch von vielen Piloten nochmals darauf angesprochen, dass das ja alles zwar mit Beispielen zum Teil versehen ist, aber doch auch sehr weit gefasst und wie man sich das denn in der Praxis konkret vorzustellen hätte. Und dann haben wir uns im Verband hingesetzt, zusammen auch mit dem Guido und auch mit dem Jürgen Mies, den werden ja viele kennen vom AOPA Safety Letter, und haben uns dann einfach zu dritt überlegt, wie können wir das möglichst kompakt zusammenfassen, und haben dann dieses Handout am Ende vom Tag fertiggestellt, dazu auch ein Plakat rausgebracht, das im Prinzip dieselben Informationen enthält. Und das soll einfach so eine Art, ich sag mal, Leitfaden oder Rahmen sein. Wir hatten jetzt auch schon einige Piloten hier bei uns am Stand, die gesagt haben, naja, das eine oder andere ist da vielleicht nicht mit abgedeckt oder das könnte man doch auch anders machen. Und ja, das stimmt. Aber wie gesagt, es ist auch nur ein Leitfaden und ein Rahmen, dass man einfach sagt, okay, hier sind nochmal so ein paar wichtige Punkte einfach zusammengefasst. Weil wir haben letztes Jahr ja auch schon gesagt, für uns Piloten, wir müssen es auch ein Stück weit umstellen. Und ja, das haben wir versucht mit dem Handout abzubilden und das ist jetzt ein Auftakt und das ist auch ein Dokument, was lebt, und deswegen sagen wir auch ganz aktiv, bitten wir da auch um entsprechende Rückmeldungen. Das kann man weiterentwickeln, wenn die Exemplare leer sind, drucken wir neue und dann werden wir vielleicht auch den einen oder anderen Absatz nochmal ein bisschen ändern.
Aber jeder hier ist herzlich eingeladen, sich eins mitzunehmen.
Genau, jeder ist herzlich eingeladen, sich was mitzunehmen, auch von den Plakaten. Wie gesagt, und wenn es nicht ausreicht, einfach an die Geschäftsstelle der AOPA wenden. Es ist auch online als PDF abrufbar. Also, aber die Idee war dahinter tatsächlich, es so zu bringen, dass man es auch wirklich zur Mitnahme im Alltag hat.
Ja. Tim, du bildest Piloten aus. Ist es tatsächlich so, dass ihr seit letzten Oktober euren Piloten aktiv beibringt, sag nicht mehr, bitte Lande- oder Startinformationen, diese Sprechgruppe gibt's nicht, sag, was du vorhast, verhalte dich anders im Funk als früher?
Naja, da gibt's einen ganz fundamentalen Unterschied. Diejenigen, die im letzten Herbst begonnen haben oder die jetzt in der Ausbildung sind, die lernen es gar nicht erst anders. Die Problematik liegt eigentlich in dem Bestand an Piloten, die es anders gelernt haben. Also das betrifft, die in der Ausbildung sind, für ein Jahr schon oder länger. Denen müssen wir das umtrainieren. Das ist nicht so dramatisch, weil da ein Fluglehrer dabei ist. Was wir aber natürlich täglich erleben, sind die Piloten, die schon längst ihren Schein haben. Ob ein Jahr, 10 oder 20, sagen wir dahingestellt, die Gewohnheiten haben. Und Gewohnheiten zu verändern, ist sehr, sehr schwer. Ich denke mal, wenn wir diesen Satz hier, neue Verfahren an unkontrollierten Plätzen, uns anschauen, dann geht es ja gar nicht so sehr um das Wort neue Verfahren, sondern es geht darum, es ist ein unkontrollierter Platz. Und dass es ein unkontrollierter Platz ist, ist in Deutschland leider überhaupt nicht verankert in der Pilotenwelt. Wenn man im Ausland unterwegs ist, fängt schon in Frankreich an, ist das vollkommen klar, was ein unkontrollierter Platz ist. Da ist überhaupt keiner. Oder da ist vielleicht mal jemand, ich erinnere mich an Plätze, da zahlt man Landegebühr dann, wenn einer auf dem Turm gesessen hat und ansonsten natürlich nie. Und das kostet auch nur 3 Franken oder 3 Euro heutzutage. Aber die Sprechgruppen, das, was Piloten sagen, dient immer nur dazu, den anderen Verkehr zu informieren. Wir sprechen zu den anderen. Wir sprechen nicht zu einem Flugleiter, der unten auf einem Gehäuse sitzt mit 4 Stelzen drunter. Und das ist in Deutschland halt über so viele Jahre anders gewesen, dass es längere Zeit benötigen wird, bis sich wir da eine Verhaltensänderung haben.
An der Stelle die Frage in die Runde, wer fühlt sich kompetent zu beantworten, was darf ein Betriebsleiter, was darf ein AFISO und wie unterscheidet sich das? Der Tim muss es also natürlich beibringen.
Ja.
Also bring es uns bei, bitte.
Ich versuch's mal. Also wenn ich an einem Platz bin, der beispielsweise ein genehmigtes An- und Abflugverfahren hat, ich nehme mal in unserer Gegend, gibt es da Schwäbisch Hall als ein typisches Beispiel oder Giebelstadt, dann muss an diesem Platz eine AFIS-Stelle installiert sein und die unterscheidet sich auch schon dadurch, dass sie einen Namen hat. Der heißt dann nämlich Giebelstadt Information oder Schwäbisch Hall Information oder Hall Information abgekürzt. Und diese haben die Rechte des AFIS-Beauftragten. Das heißt, die dürfen ein QNH durchgeben, die dürfen eine Windrichtung durchgeben. Die geben aber vor allen Dingen für den IFA-Verkehr auch die Clearance komplett durch. Die können dem Flugzeug keine Startfreigabe geben, dazu bräuchte es einen Tower. Aber die Abflug-Clearance kann voll durchgegeben werden. Die geben auch den Squawk durch, die geben die nächsten Frequenzen durch. Und das ist die eine Welt. Und die andere Welt ist die Welt, die wir mit Radio bezeichnen heute. Und im Bereich Radio hat halt der Betriebsleiter oder wer immer das Mikrofon führt auf dem Gerät, wo Stelzen drunter sind, um nicht zu sagen Turm, keinerlei Befugnisse. Und das bedeutet, er kann die Windrichtung nur ungefähr abgeben, also Wind aus Südwest, was meiner Meinung nach nicht unbedingt hilfreich ist, aber so ist nun mal die Regelung. Und er kann vor allen Dingen auch für den abfliegenden IFA-Verkehr weder eine Clearance durchgeben, noch ein QNH durchgeben, noch die nächste Frequenz durchgeben. Da laufen inzwischen im Hintergrund einige Bestrebungen, dass das für IFA anders geregelt werden kann. Also da ist die DFS und einige andere sind an dem Thema dran. Hoffentlich so irgendwann wie in den USA, dass es eine für IFA-Betrieb eine Telefonnummer gibt, direkt beim Wachleiter, und dass man dann seine Daten dort bekommt. Da seid ihr ja auch dran. An diesem Thema. Aber der wesentliche Unterschied zwischen der AFIS-Stelle und der Radiostelle ist, der Radiomann darf eigentlich nichts tun, was den Flugbetrieb in irgendeiner Weise beeinflusst. Während der AFIS-Mann das durchaus hat.
Wobei, Verkehr lenken dürfen sie beide nicht, Landrichtungen beide vorgeben dürfen sie beide
korrekt,
nicht richtig. Und so weiter und so weiter. Ja. Frank Steckling, an einem Verkehrslandeplatz in Welzow, wie ist das, auch die Betriebsleiter, früher Flugleiter, müssen ja sozusagen eine neue Rolle einnehmen, neues Rollenverständnis annehmen. Wie stellt sich das in der Praxis dar? Das können die ja auch nur, wenn die Piloten mitspielen sozusagen. Und wie läuft das bei Ihnen?
Ja, also von der Praxis her ist das so, dass wir schon länger drüber diskutieren, weil wir stehen ja schon etliche Jahre im Kontakt. Guido hat da relativ zeitig bei uns angerufen, wollt ihr mitmachen? Ich war da sehr aufgeschlossen gewesen, ich habe das alles mitgenommen, habe das aber bislang noch nicht umgesetzt, auf der Grundlage, so wie es Herr Preußer auch gerade gesagt hat, die längerfristig schon fliegen, die kriegen das einfach nicht umgesetzt auf der einfachen Art und Weise. Was den Flugleiter selber betrifft, es gab schon immer nur eine Informationspflicht oder eine Darbietung, die wir geben sollen, noch nicht mal sollten. Also das hat sich ja nicht großartig geändert, was das betrifft. Und unsere Flugbetriebsleiter, die antworten auch nicht immer. Also so wie sie gerade belastet sind mit anderen Aufgaben etc., entweder die antworten oder antworten nicht. Und der Pilot muss damit klarkommen. Der muss auch bei der Landung klarkommen mit dem Wind, der gerade da ist. Ob wir den ansagen oder nicht ansagen. Wobei ich aber die neuen Sprechverfahren, da gucke ich mal hier rechts rüber, auch nicht für gut heiße, nicht mehr mit Zahlen zu agieren. weil wir hebeln auch ein Stück weit Mathematik aus. Das Verständnis im Kopf ist eigentlich so, dass man mit Zahlen besser einkoordinieren kann, als wie Wind von links, mittelmäßig oder irgendwie was. Also das finde ich persönlich nicht so gut an der Umsetzung.
Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, Herr Willers. Also wenn ich mit Piloten über diese neue NFL diskutiere, dann ist es ganz schnell so, dass auf die Dörfer geritten wird, wie ich es mal sagen würde. Das heißt, es geht gar nicht mehr um die eigentliche Sache. Ja, ich muss in der Platzrunde immer sagen, wo ich bin. Ja, ich rede mit den anderen und nicht mit dem Mann am Boden, sondern es geht sofort darum, der darf mir keinen Wind mehr sagen. Was soll das denn?
Ja, das geht ja. Das ist tatsächlich ein sehr hart diskutierter Punkt, das wissen wir. Der Ursprung daraus kommt im Prinzip aus den europäischen Verordnungen. Es ist tatsächlich so, Wetterdaten bedürfen also einer zertifizierten Quelle. Das ist eine Flugwetterstation am Flugplatz. Das haben die wenigsten. Und das muss man einfach sagen, ist dann eben das Entry-Level, um eben diese Daten zu übermitteln. So, und tatsächlich, es stellt sich aber die flugbetriebliche Frage. Wir haben jetzt hier einige Meinungs, Sie haben ja gerade sich dazu geäußert, aber ich habe auch genauso viel Feedback von aus Luftfahrern und auch von Verbänden gehört, die eben sagen, ja, wo ist denn das Problem, wenn du keinen Wind hast? Ich meine, in anderen Ländern der Welt fliegen wir auch komplett ohne Information vom Boden und machen unsere Landeeinteilung und erfliegen uns den Wind. So, schönes Beispiel ist Segelflugbetrieb. Ich mute es einem Flugschüler zu, eine Außenlandung mit dem Segelflugzeug auf einem Außengelände zu machen. Da habe ich auch keinerlei Informationen über Wind und Wetter, sondern ich fliege mir das selber. Also das muss man da so ein bisschen in Relation stellen. Und ich denke, dass die Information über den Wind und über die Lage auch über andere Kanäle, wie zum Beispiel FIS oder insgesamt über meine vorherigen durchgeführten Flug eigentlich auch möglich sind zu erfassen.
Hier rechts neben mir haben gleich zwei Herren zum Mikrofon gezuckt. Timon zuerst.
Ja, es gab zwar gerade viel Applaus für die, quasi, ich sage jetzt mal schon, Forderung danach, den Wind wieder in Grad und Knoten oder von mir aus auch in Kilometern pro Stunde angeben zu dürfen. Wir von unserer Seite können das eigentlich nicht nachvollziehen, muss ich sagen. Ich bin da auch ganz beim Florian Willers. Wir hatten heute Mittag gerade einen Austausch, auch schon vorgestern zum Beispiel unter Fluglehrern, und dann kann man mal fragen nach der Landung den Piloten, wie denn jetzt nochmal der Wind im Innernflug war. Das können einem 90% der Piloten gar nicht mehr beantworten. Die Frage ist wirklich, wie dienlich ist diese Information tatsächlich, und wir haben, wie gesagt, im Ausland Beispiele, wo wir auch diese Information nicht erfahren. Und im Prinzip gibt uns das Flugzeug das ein Stück weit vor und wir reagieren entsprechend, so wie das in unserer Grundausbildung auch gelernt haben. Um das jetzt mal rund zu machen, es ist einfach ein Punkt, der aus unserer Sicht zu akzeptieren ist, wo wir auch als Verband, kann ich ganz klar sagen, nicht groß intervenieren werden, weil, wie gesagt, der Ursprung liegt in europäischen Verordnungen, die jetzt hier in Deutschland umgesetzt werden. Und da haben wir jetzt gerade in dem Themenkomplex Fliegen ohne Flugleiter oder Betriebsleiter ganz andere Herausforderungen, als uns jetzt darum zu kümmern, dass wir vielleicht den Wind wieder in Grad und Knoten bekommen.
Guido.
Ich sag natürlich in meiner Eigenschaft als Verfechter des Fliegen ohne Flugleiters, wenn kein Flugleiter da ist, gibt es ja auch keinen Wind. Das funktioniert da auch hervorragend.
Das, was ich als bedauerlich empfinde, ist, dass es so ein bisschen, wie gesagt, ablenkt vom eigentlichen Kern der NFL, die sich ja um was ganz anderes dreht. Ne? Tim, du sagtest vorhin, das Problem sind die alteingesessenen Piloten, wenn du so willst. Wie kriegt man die?
Ich lenke mal gerade kurz von diesem Thema ab. Ja. Die alteingesessenen Piloten kriegen wir aus vielen anderen Gründen auch nicht zu Refreshers. Also es geht jetzt gar nicht nur um die Frage, neue Verfahren an unkontrollierten Plätzen, sondern regelmäßig, jedes Jahr ändert sich etwas. Es ändern sich auf der ICAO-Karte Bereiche, in die man nicht hineinfliegen sollte oder hineinstolpern sollte. Es ändern sich ganz viele andere Dinge. Wir haben Mode-S-Transponder eingeführt. Wir haben viele andere Dinge gemacht. Und wir sehen immer wieder, dass es Piloten gibt, die hinken unglaublich in der Lernkurve dort hinterher. Und das sind typischerweise genau diejenigen, die eben nicht mal regelmäßig zur Flugschule kommen und sagen, du kannst mir mal einen Brush abgeben nach dem Winter. Die eigentliche Herausforderung ist der zweijährige Flug, also das Auffrischungstraining alle 2 Jahre, was ja auch wirklich als Training zu verstehen ist. Und wir müssen alle unsere Fluglehrer wirklich dazu bringen, dieses zu nutzen. Das ist die einzigste verbindliche Verbindung zwischen einem Piloten und einem Fluglehrer, egal welchem. Und das darf eben keine Kaffeefahrt werden, sondern da müssen wir uns drum kümmern, dass die existierenden Verfahren, welche auch immer, dann auch vermittelt werden. Ich erinnere nochmal daran, es geht nicht darum, eine Stunde zu fliegen, sondern es geht darum, mindestens eine Stunde Auffrischung zu geben. Und wenn die eine Stunde nicht reicht, dann sind es halt 2 oder 3. Und das wird, glaube ich, zu wenig in Anspruch genommen.
Ja, was der Tim, wir waren ja schon mal zusammen jetzt auf einem Podium in einer anderen Sache, auch mit dir, Thomas, da geht das ja in dieselbe Richtung. Denn wir haben das auch von Anfang an gesagt, das eine ist natürlich die Grundausbildung, die lernen das aber im Prinzip ja schon neu so. Und dann ist es halt unsere Aufgabe, als diejenigen, die Fluglehrer oder CAIs sind zum Beispiel, halt bei diesen Auffrischungsschulungen drauf zu achten, das ist ein enorm wichtiger Punkt. Aber wenn man, sagen wir mal, daran denkt, wie das Ganze gestaltet werden soll, ist das ja nicht rein ein Thema, wo der Fluglehrer sagt, das machen wir jetzt heute, sondern eigentlich soll das in Abstimmung mit demjenigen, der auch gerade verlängert, stattfinden. Also da bedarf es natürlich auch einer gewissen gesunden Selbsteinschätzung des Piloten zu sagen, ey, da hätte ich gern mal wieder ein Training oder das würde ich gern mal machen. Ja, jetzt sind wir heute bei dem Thema und dann sind Verfahren ein Punkt, wo man einfach schauen muss, wie autark ist der Pilot vielleicht oder sagt er immer noch, er bitte Rollinfo. Ja, dann steht er morgen noch an der Tankstelle im besten Fall, weil der Betriebsleiter nichts sagt. Also wenn man nicht in der Lage ist, den Windsack zu lesen und zur Piste zu rollen, zu sagen, ich rolle jetzt zu 07, dann stellen sich ganz andere Fragen oder sich abflugbereit zu melden und dann kommt 10 Minuten keine Reaktion. Es gibt Leute, die würden jetzt noch am Rollhalt stehen. Das ist so ein bisschen die Krux halt. Aber wie gesagt, kann ich Tim nur absolut zustimmen. Bei den Auffrischungsschulungen ist so ein Punkt, wo wir einhaken müssen auch irgendwo.
Ja. Herr Willers, wäre es nicht im Sinne auch der Flugsicherheit, die ja unser übergeordnetes Interesse ist, also die Piloten sind ja im Moment so ein bisschen ratlos. Wo kriege ich die Infos her, wie es an einem bestimmten Platz ablaufen soll? Gibt es da einen Betriebsleiter? Gibt es den nicht? Wann gibt es den? Zu welchen Uhrzeiten? Und so weiter. Wie sind die Verfahren, wenn er nicht da ist, wenn er doch da ist? Und so weiter und so weiter. Macht einen das nicht so ein bisschen wahnsinnig, wenn man da im Bundesministerium sitzt und sieht, ja, da geht's so, da geht's so, da geht's so und irgendwie, also... Das muss einen doch verrückt machen.
Da ist lieb, dass Sie sich sich um mich so sorgen, dass ich vielleicht verrückt werden könnte in meinem Job, aber noch geht's. Also wir haben mit dem Papier mit dem Erlass über das Fliegen ohne Betriebsleiter oder über Verfahren an unkontrollierten Flugplätzen haben wir erstmal die Möglichkeit formalisiert und auch klargestellt, man kann eben ohne Betriebsleiter einen Flugplatz betreiben. So. Es entwickeln sich derzeit unterschiedliche Prozesse und Verfahren, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Wir beobachten die Situation und sind da auch im Austausch sowohl mit den Verbänden als auch mit eben den Luftfahrtbehörden der Länder, aber auch teilweise unmittelbar mit Flugplätzen, über die wir dann eben das Feedback einsammeln und gucken, okay, wo entwickeln sich jetzt gute Lösungen und wo entwickeln sich weniger gute Lösungen. So, und ich habe schon an anderer Stelle gesagt, wir sind so ein bisschen hier auf dem Wege, eine Evolution vom reinen Fliegen mit Betriebsleiter hin zu einem etwas offeneren Betrieb zu gestalten, dass das eben nicht von jetzt auf gleich mit einer Unioso-Lösung daherkommt, ist, glaube ich, auch klar, aufgrund der auch unter anderem Komplexität unseres föderalen Systems. Das ist auf jeden Fall auch da ein Aspekt dabei. Ich glaube schon, wir werden ziemlich gut auch mit Begleitung der Verbände ein einheitlicheres Bild in vielleicht schon einem Jahr oder spätestens 2 Jahren sehen, wo sich dann, sag ich mal, bestimmte Lösungen herauskristallisieren. Und mein Petitum ist auch immer, dass bestehende Systeme, wie zum Beispiel eben bestehende Luftfahrtveröffentlichungen, AIP und Notam-Systeme auch wirklich dafür zu nutzen, sinnvolle Veröffentlichungen zu machen und zu gestalten.
Da nur noch eben einmal der kleine Hinweis, es gibt ja seitens der DFS ein Projekt, die komplette AIP neu zu digitalisieren und in ein anderes System hineinzuführen. Und da wird auch später das VfR-Manual oder die VfR-AIP mit einfließen. Und da werden wir auch mehr Gestaltungsmöglichkeiten, was den Informationsgehalt angeht, haben. Und da werde ich auch noch, da setze ich auch drauf, dass wir da auch bessere Veröffentlichungsmöglichkeiten dann haben.
Guido, du hast ja den vollen Überblick über die Vielfalt sozusagen der Lösungen und der Ansätze. Wo siehst du die großen Probleme? Also sind es die Piloten, die sich umstellen müssen? Sind es auch die Flugplätze, die teils gar nicht, also wie viele Flugplätze, mit denen du sprichst, wollen denn überhaupt zum Beispiel fliegen ohne Betriebsleiter? Und wie viele sagen, nee, nicht bei uns?
Also Flugplätze, die sagen, nee, auf gar keinen Fall, sind sehr in der Minderheit. Also
tatsächlich,
ja. Ich kann es so aus einem repräsentativen Beispiel sagen, aus meiner ersten Welle an Anrufen in Nordrhein-Westfalen, das waren 32 Flugplätze im Bereich Münster und davon sagten 2, wir wollen das auf gar keinen Fall. Die restlichen wollten das gerne in der einen oder anderen Form. Und das Spannende ist, dass von den 2 einer inzwischen sagte, naja, vielleicht mach es doch. Aber das heißt nicht, dass alle diese 30 Flugplätze sofort ihren gesamten Betrieb ohne Betriebsleiter gestalten wollen, sondern manche sagen, wir möchten das zum Beispiel nur vereinsintern machen, wir möchten es nur in Randzeiten machen, wir wollen es auf gar keinen Fall am Wochenende machen. Und in anderen Fällen war es so, dass ich da also anrief und sagte, haben Sie Interesse an Fliegen ohne Flugleiter? Sagten sie, ja, natürlich, wir machen das seit 20 Jahren, schön, dass wir es mal legalisieren können. Das da ist also das Spektrum durchaus breit. Und dementsprechend sehen wir auch die unterschiedlichsten Umsetzungskonzepte. Was mich unglaublich fasziniert hat, in Sachsen gibt es einen Verkehrslandeplatz, Reutschorra. Die haben eine Webseite, die ist unglaublich genial gestaltet, was das Fliegen ohne Flugleiter angeht. Extrem aufwendig. Die haben genau einen Kreis da drin, der ist grün und da steht in grüner Schrift, ja, wir sind anfliegbar. Das ist deren PPR-Verfahren. Und wenn sie nicht anfliegbar ist, steht ein roter Kreis mit nein. Das ist genau die Art von Komplikationsstufe, die ich liebe in diesem Bereich.
Ich glaube, es gibt noch Gelb für Ruf an.
Bitte?
Gelb gibt's noch für Ruf an.
Ja, genau. Und dann gibt es aber auch, ich sag mal, Plätze, wo sie dann erstmal anrufen müssen, dann müssen sie eine Mail hinschicken, müssen eine Enthaftungserklärung unterschreiben, die zurückschicken, müssen sich eventuell noch ein Video zum Fliegen ohne Flugleiter angucken, 30 Präsentationsfolien. Ja, gibt's auch. Also, und dann gibt's halt auch Plätze, die eine Liste führen an Leuten, die das machen dürfen. Und der Knüller war irgendwann ein Antrag auf Fliegen ohne Flugleiter, der aber einer Luftfahrtbehörde eingegangen ist, wo dann drin stand, Fliegen ohne Flugleiter dürfen nur Leute machen, war ein kleines UL-Gelände, die mindestens 100 Stunden haben und keine Landegebührenschulden haben.
Das ist ein bisschen speziell.
Ja.
Auf der anderen Seite hast du mir erzählt, dass es tatsächlich Zechpreller gibt, oder? Also, dass es tatsächlich das Erlebnis gibt, dass Piloten die Landegebühren nicht zahlen, weil ist ja keiner da, dann muss ich wohl nicht.
Ja, also das war ein Geschäftsführer von einem Verkehrslandeplatz, der sagte, sie hätten durchaus auch die Fälle gehabt, wo halt Leute morgens gekommen sind, wieder weggeflogen sind, nichts fürs Hauptflugbuch gegeben haben und dementsprechend auch keine Landegebühren gezahlt haben. Sage ich auch ganz klar, das geht nicht. Also ich sage immer, Fliegen ohne Flugleiter ist kein Freibrief für Regelüberschreitungen. Das ist ja auch das Ding, dass mir dann zum Beispiel bestimmte Flugplätze hatten dann Angst, wie sieht es aus, wenn die Leute die Platzrunde verletzen, irgendwelche lärmsensiblen Gebiete, das kriegt ja dann keiner mit. Und da sage ich auch immer, auch wenn keiner zuguckt, darf ich nicht einfach über eine rote Ampel fahren. Im Straßenverkehr ist das ja genauso. Und von daher kann ich nur hoffen, dass die Leute sich diszipliniert verhalten. Aber ich glaube, die allermeisten tun das. Und die dann als undiszipliniert auffallen, die fallen, glaube ich, auch mit Betriebsleiter als undiszipliniert auf.
Tim.
Nur als Ergänzung. Ich kenne das aus dem Ausland. an Flugplatz, an dem niemand ist. Da gibt es aber trotzdem ein ganz prominentes Schild und einen kleinen Zettelkasten und da schreibt man sein Kennzeichen drauf und dann schreibt man darunter, wann man gelandet ist und wann man wieder fortgeflogen ist. Und das wirft man in diesen Briefkasten ein, der daneben hängt. Und dazu muss man dann noch 5 Franken einwerfen, wenn man in der Schweiz ist. Und dann ist die Sache gut. Das heißt also, die Flugplätze müssen auch das Angebot machen, es so simpel wie möglich zu machen. AirOps ist natürlich eine ganz tolle Sache. Es gibt inzwischen automatisierte Verfahren, wie man Landungen ermitteln kann, dass da einer gelandet ist. Geht alles, aber sowas ganz Simples wie hier ist ein Zettel, da ist der Stift und hier ist der Briefkasten, schmeiß rein, das muss es halt auch geben.
Wenn ich da nochmal einhaken darf, ich sage auch allen Flugplätzen, die zu mir kommen und sagen, ja, was machen wir denn da am besten und hier für unser Hauptflugbuch, sollen wir da so ein Kamerasystem installieren mit künstlicher Intelligenz und was weiß ich noch alles. Ich sage immer, Leute, fangt erstmal Low-Tech an, also ganz simpel, wie schon beschrieben, Zettel und Kladde oder eine E-Mail-Adresse und dann geht er weiter, dann AirOps, Vereinsflieger, was auch immer, wenn es denn notwendig ist. Also ich bin ein großer Technikfreak, aber ich sag in dem Fall, nehmt die Technik dann, wenn sie nötig ist und versucht es am Anfang so einfach und so übersichtlich wie möglich zu halten. Und das ist auch so das Ziel, dieses Verfahren wirklich einfach und für alle handhabbar zu machen, ohne Hochschulstudium.
Aber diese Vielfalt der Informationsquellen und so weiter, das ist, oder sagst du, da müssen wir Piloten jetzt erstmal durch, auch wenn es sich hoffentlich am Ende dann irgendwie ein bisschen mehr stromlinienförmig darstellt?
Natürlich würde ich mir wünschen, in einer idealen Welt, also wenn ich jetzt meine ideale Welt, was das Fliegen ohne Flugleiter beschreiben sollte, dann wäre es so, dass jeder Platz durchgängig anfliegbar ist, kein PPR-Erfordernis da ist und einfach ein Notem rausgebracht wird, dann, wenn der Platz nicht anfliegbar ist. Ich weiß aber, dass das nicht bei allen Plätzen auf Zustimmung stößt und dass sie also da durchaus eigene Eigenheiten haben. Und ich kann den Leuten nicht vorschreiben, gerade bei einem Sonderlandeplatz, wem sie ihren Platz zur Verfügung stellen. Das ist deren Hausrecht. Und wenn die das anders machen wollen, dann sollen sie es tun. Wie gesagt, ich fände es schöner, wenn wir es einfacher machen, weil die Fliegerei lebt davon, die Fliegerei lebt von diesem Austausch, dass wir eben auch unkompliziert zu anderen Plätzen hinfliegen können. Und ich erhoffe mir mit diesem Projekt, dass wir diese Freiheit damit auch fördern. Und ich sag mal, nichtsdestotrotz müssen wir tolerieren, dass es Plätze gibt, die da durchaus anderer Meinung sind und das ist auch okay.
Ja. Tausende Piloten fliegen heute schon mit FLAM. Jetzt gibt's das System in seiner stärksten Form. Power FLAM Flex. Mit smartem Design, neuen Schnittstellen und der bewährten FLAM-Sicherheitstechnologie. Egal ob Motor- oder Segelflug, Flex funktioniert in jedem Flugzeug. Mehr Infos findest du auf www.flam.com. www.flam.com.
Frank Steckling, vor dem Hintergrund der NFLs könnte man sich ja durchaus vorstellen, dass der eine oder andere Betriebsleiter sich durchaus Sorgen um seinen Job macht, weil er eben nicht mehr so gefragt ist. Also ich meine, die Piloten im Idealfall, wie Tim das beschrieben hat, reden nicht mit dem Betriebsleiter am Boden, sondern mit dem anderen Flugverkehr und so weiter. Wie sehr ist das ein Thema bei Ihren Betriebsleitern? Wie sehr ist das ein Thema in Ihrem Umfeld?
Also bei uns am Platz ist das gar kein Thema, da wir genügend andere Aufgaben haben, die eh schon parallel durchgeführt werden. Unsere Flugleiter sind den ganzen Tag auf unserem kleinen Flugplatz von 610 Hektar unterwegs, haben auch andere andere Aufgaben noch, wie Ein- und Aushallen oder eben aus dem nicht luftfahrtaffinen Bereich eben auch Wohnmobile rausgeben, Wohnmobile wieder einstellen etc. Also deswegen sind sie auch auf dem großen Gelände überall unterwegs und können nicht immer auch eine Information rausgeben, so wie es jetzt mancher ich sag mal, Pilot auch wünscht. Eher die reine Durchführung, so wie gerade hier bei den drei Personen hier beschrieben wurde, sehe ich auch nicht die Problematik. So einfach wie möglich bin ich auch dabei, wenn es funktioniert. Aber ein Landeplatzbetreiber hat auch noch die Problematik von gewissen Haftungsansprüchen. Das heißt, wir haben vor Ort Shelter, wo wir Flugzeugunterstellungen betreiben. Und bei manchen Sheltern sind noch alte militärische Tore davor. Das möchte ich nicht den Kunden überlassen. Das ist auch eine Haftungsfrage gegenüber den Nutzern. Also insofern muss jemand vor Ort sein, der das macht. Wenn flugletterloses Fliegen da ist in den Randbereichen, haben wir irgendwann mal Feierabend, der Flugletter kann nach Hause gehen. Theoretisch könnten die Piloten noch fliegen, aber dann müssen sie auch selbstständig ein- und austeilen können. Und aus diesen Haftungsansprüchen möchte ich mich nicht entziehen. Also aus dem Grunde sage ich momentan, nein, wir können das noch nicht machen. Dazu kommt, während der Öffnungszeiten von unserem Platz haben wir manchmal das Gefühl, dass wir irgendwie wo einen Friseurlehrgang anbieten, so wie manche Piloten reingeschneit kommen, melden den Anflug 03, kommen aber die 21 rein oder eben fliegen kreuz nach quer die Platzrunde an oder düsen vor sich hin in der Platzrunde und achten nicht auf einen anderen Verkehr. Das ist das, was ich meine. Das muss in den Köpfen von den Piloten erstmal rein, dass sie selbstständig agieren nach draußen hin und nicht bloß auf die Kommandos warten. Im Endeffekt, es sind ja keine Kommandos, das sind ja nur Informationen, die wir geben. Und solange wie das nicht ist, ist das schwer, dass wir wirklich glatt die einfachen Verfahren heran können.
Wobei, Tillmann, das sicherlich ja auch genau diese Phase des Übergangs ist. Ne? Also das, man ist es halt so schön gewohnt, dass der Mensch am Boden einem sagt, da lang, da lang, da lang. Eigentlich darf er ja schon immer nicht so recht. Also Flüge leiten darf er auf keinen Fall, noch nie nicht. Also
ich sag mal, diese NFL ist ja jetzt auch, diese Sprechung NFL ist jetzt keine Revolution. Es war eigentlich eher so eine Klarstellung von dem, was schon immer galt. Ja. Natürlich hat sich da vielleicht der eine oder andere nochmal erschreckt und gemerkt, oh, das wird ja immer noch gemacht. Aber das war eigentlich noch nie großartig anders. Also von daher, wie gesagt, eine reine Klarstellung, mit der jetzt jeder einfach nochmal entsprechend umzugehen hat. Und das versuchen wir halt jetzt entsprechend zu begleiten. Und ja, eindeutig Phase des Übergangs, die wir alle entsprechend mitgestalten müssen als Piloten, als Platzbetreiber, als Verbände. Und wir tun das so gut es geht. Wir sind da überall gefragt, auch in den Fortbildungen etc. da halt einfach entsprechenden Fokus drauf zu legen. Und du hattest jetzt eben, glaube ich, schon mal auch beim Guido anklingen lassen, wo vielleicht jetzt gerade noch die, wo wir Probleme oder Herausforderungen sehen. Wir hatten ja dankenswerterweise auf Einladung von Herrn Willers diesen Austausch im BMDV vor 4 Wochen jetzt, glaube ich, mit den Verbänden, mit, ich glaube, über 80 Flugplätzen irgendwie, den Landesluftfahrtbehörden. Und das war echt mal gut, da zu sehen, wo stehen wir. Auch die der Guido hatte mal in einer kurzen Präsentation auch beschrieben, wie es in den verschiedenen Bundesländern läuft, wie unterschiedlich auch die Handhabung ist. Und da wurden auch entsprechende Problemkreise identifiziert, die wir jetzt auch ganz konkret angehen und mit einem Plan abarbeiten. Da sind 2 große Themenblöcke dabei. Das eine ist das Thema Verkehrssicherungspflicht, wo man festgestellt hat, dass es da einer bundeseinheitlichen Präzisierung einfach bedarf. Da haben wir uns schon mal letztes Jahr am Flugplatz Bayreuth mit einem Vermerk aus der Deckung gewagt, will ich mal sagen, um zu beschreiben, wie kann das aussehen, weil ja an von vielen Landesluftfahrtbehörden diese Kontrolle vor der ersten Flugbewegung des Tages gefordert wird. Das heißt, irgendwann muss jemand zum Platz. Also das ist ein Thema, was wir jetzt gemeinsam mit dem BMDV angehen und wo wir dann hoffentlich, wie gesagt, es wird seine Zeit brauchen und diese Saison auf jeden Fall, aber dann bis zum Saisonstart 26 da eine einheitliche Sichtweise auf das Thema haben, dass auch den Plätzen dann, dass die Plätze da auch die Platzhalter, und ich bin ja selber einer als Vorsitzender von einem Luftsportverein, da dann auch entsprechende Rechtssicherheit haben, weil ich kann das verstehen, dass man auch sagt, okay, ich möchte da auch kein Haftungsrisiko an der Stelle eingehen. Und der zweite Themenkomplex, das ist gerade auch schon angeklungen, ist das Thema PPR. Die Handhabung jetzt passt natürlich nicht zu dem Fliegen ohne Flugleiter und steht dem irgendwie auch kompliziert im Wege. Und da werden wir uns jetzt auch im Laufe des Jahres dann zu austauschen, werden auch von den Verbänden auch gemeinsam mit dem DAEC, DULF, auch der IDRF entsprechende Vorschläge einbringen, wie wir uns das vorstellen, und dann geht es Stück für Stück voran. Also auch da natürlich Phase des Übergangs an jeder Stelle, und da sind wir jetzt einfach gefragt und müssen uns aber auch da, sagen wir mal, die Kapazität einteilen, auf was legen wir halt Wert, was ist uns wichtig und was muss man vielleicht auch ein Stück weit einfach hinnehmen.
Wie bewertet denn, Herr Willers, das Bundesministerium die Sache mit der Verkehrssicherungspflicht? Vielleicht erklären wir kurz, was es ist. Ich versuch's mal. Jemand, der eine Verkehrsfläche betreibt, hat die Pflicht, dafür zu sorgen, dass sie sicher zu benutzen ist. Ist das richtig zusammengefasst? Und was heißt das?
Ja, also da gibt es unterschiedliche Interpretationen zwischen
verschiedenen Bundesländern, die habe ich schon gehört, wahrgenommen. Auch es gibt eine Ausarbeitung von der AOPA zu dem Thema. Also Verkehrssicherungspflicht, den Begriff, den kann ich nun jetzt juristisch nicht hundertprozentig definieren. Ich bin jetzt ja kein Jurist, ich bin selber fliegender Ingenieur und bin da angewiesen auf den Austausch mit meinen Kollegen zu Hause. So, das mal so als erste Einordnung. Und das, was ich so wahrnehme und wie eigentlich, sag ich mal, in der Luftfahrt, wenn man eben in andere Bereiche guckt, wo wir eben auch vielleicht eine europäische Gesetzgebung haben, arbeitet, ist es eben über Verfahren und Prozesse sicherzustellen, dass ein Betrieb sicher abgewickelt wird. So, und da gibt es zum Beispiel, wenn man sich jetzt Verkehrssicherungspflicht mal anschaut, da ist ja ein wesentlicher Aspekt sicherlich auch der Umgang mit Wildlife-Management, mit dem berühmten Maulwurf, der die Bahn umgräbt, oder der Wildsau, die halt durch den Zaun durchjagt oder dergleichen. So, aber das wird eben auch auf europäischer Ebene, wenn ich mich über zertifizierte Flughäfen unterhalte, eben über Managementsysteme abgewickelt. Das heißt, jeder Flugplatzbetreiber muss ein Programm führen zum Management dieser Gefährdungen und Risiken. So, das kann heißen, ich kann jeden Tag dreimal mir den Platz angucken. Das kann aber auch bedeuten, nach Risikoabwägung, einmal in der Woche reicht auch, ja. Also, ich denke, es wird so auf so einen prozessbasierten Ansatz irgendwie hinauslaufen. Und aber das müssen wir, wie gesagt, jetzt als allererstes, nachdem wir auch gelernt haben, dass es da unterschiedliche Interpretationen zu gibt, mal juristisch beleuchten und erörtern und dann eben gemeinsam mit einer Klarstellung eben verbinden und rausbringen.
Ja, es gab vom Bundesgerichtshof ist das Ganze ja schon sehr gut ausgeurteilt worden im Bereich des Straßenverkehrs und im Bereich anderer Einrichtungen des öffentlichen Lebens. Und da gibt es so einen Leitsatz, es sind nur Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen, die nach allgemeiner Verkehrssitte erwartet werden. Wir machen Fliegen ohne Flugleiter ja nun nicht unbedingt in Deutschland, aber zumindest im europäischen und im außereuropäischen Ausland. Und da erwartet niemand, der an einen einsamen kleinen Flugplatz morgens um 5 anfliegt, dass da vorher jemand über die Bahn gefahren ist und die Nadel im Heuhaufen gesucht hat. Und ich denke immer, wir müssen diese Sicherungspflicht entsprechend dem Risiko abwickeln, was wir da behandeln. Ich sage immer, nicht jede, also die auch ein Straßenverkehrsbetreiber prüft seine Straßen regelmäßig. Der wird die Autobahn öfter befahren als eine einsame Landstraße oder einen einsamen Landwirtschaftsweg. Den wird er vielleicht alle paar Monate mal kontrollieren und die Autobahn vielleicht täglich. Und ein anderes Beispiel aus der Fliegerei, ich sage immer, der Flughafen München kontrolliert alle 4 Stunden seine Start- und Landebahn. In den 4 Stunden sind aber bis zu 480 Bewegungen da durchgelaufen. Das hat mancher Segelflugplatz noch nicht mal in einem Monat. Und dementsprechend, finde ich, kann man diese Dinge dann auch runterbrechen auf die einzelnen Plätze und guckt dann. Oder ein anderes Beispiel ist, es gibt einen Flugplatz, der ist immer mal wieder von Wildschweinen heimgesucht worden. Die haben immer nach starken Regen kontrolliert, weil sie gesagt haben, dann geht diese Wildschweinhorde durch. Jetzt kontrollieren sie nicht mehr, weil sie haben seit 3 Monaten einen Elektrozaun. Seitdem haben die keinen einzigen Wildschweinzahn mehr. Und das ist das, was ich sage. Wir müssen diese Verantwortung in die Hände legen der Leute, die wissen, was an ihrem Platz los ist. Und das sind naturgemäß die Platzhalter. Die Platzhalter wissen ganz genau, wann sie ihren Flugplatz kontrollieren müssen. Die kennen ihre Ecken und Kanten dieses Flugplatzes. Und ich glaube, das ist einfacher, denen das zu übertragen, als das vom grünen Tisch aus pauschal zu sagen, wir müssen jeden Morgen kontrollieren oder was weiß ich, alle x Stunden. Da ist es sinnvoller, das vor Ort zu regeln.
Tim, bei dir hat sich's erledigt? Entschuldigung, ich wollte nicht...
Das ist gerade wunderschön beschrieben worden. Ich wollte eigentlich auf das Gleiche hinaus. Da hier steckt ja etwas dahinter. Da steckt ja dahinter, wenn ich es nicht tue und es passiert etwas, dann werde ich bestraft. So, und das muss, dieser Gedanke muss weg. Die, die lokal sind, die wissen von den Wildschweinen und die wissen auch, dass morgens vielleicht ein toter Maulwurf auf der Bahn liegt. Das ist aber nicht weiter schlimm. Den kann man auch am Nachmittag noch wegräumen. Und wir müssen da mit gesundem Menschenverstand hingehen. Aber die Äußerungen gerade waren ja genau in die Richtung gehend.
Tillmann.
Ja, genau. Also es geht da unterm Strich einfach um Notwendigkeit und auch um Zumutbarkeit. Und der Guido hat es ja schon auf den Punkt gebracht. Unser Ansatz wird definitiv dahin gehen, das den Platzhaltern zu überlassen. Auch Florian Willers hat es ja eben gesagt, dass das so in Richtung dahin geht, dass man sagt, der jeweilige Platz muss einen Prozess für sich entwickeln, wo er sagt, das passt für uns ganz konkret. Aber einfach mit der Gießkanne da alle über einen Kamm zu scheren und zu sagen, so hat's jetzt zu laufen und zwingend jeden Tag einmal. Also da soll sich bitte auch jeder Grasplatz, und wie gesagt, wir haben auch einen, mal genau überlegen, wie diese Kontrollfahrt stattfindet. Wenn da einer mit 20 km/h mit dem Auto einmal die Piste hochfährt und dann die Segelflugpiste wieder runter und schreibt, Kontrollfahrt beendet, ja, da wird sicherlich auch das ein oder andere Loch oder sonst irgendwas übersehen. Also, da müssen wir irgendwie auch ein bisschen realistisch sein an der Stelle.
Ja. Ich würde an dieser Stelle gerne das Podium für Fragen öffnen, für Ihre Fragen, und bitte einfach mal um Handzeichen. Ich sehe schon eins und ich komme mal runter mit dem Mikro.
Ja, Volker Engelmann, ich bin Funktionär in Nordrhein-Westfalen im Landesverband vom DAEC. Wir haben viele Flugplätze, die Interesse haben daran, Fliegen ohne Betriebsleiter zu machen. Die haben jetzt die ersten Konzepte entwickelt, mein Verein auch, war ich selber daran beteiligt, und wir haben festgestellt, es geht besser. Guido, danke, dass du den Flug, oder du hattest, glaube ich, Guido hatte den Flugplatz im Osten erwähnt mit der grünen Ampel. Das größte Problem, was wir haben, ist, wir fliegen los, wollen zum Nachbarflugplatz wie früher. Da sind wir dann einfach gelandet, ja, da war ein Betriebsleiter da oder nicht, wir sind da gelandet. Jetzt könnte da einer von der Bezirksregierung sitzen und sagen, zeigen Sie mir mal Ihre Antwort auf Ihre PPR-Anfrage. Ja, die wir dann natürlich nicht haben, weil wir keine PPR-Anfrage gestellt haben. Und wenn da Leute 70 Jahre zum Nachbarflugplatz geflogen sind, müssen die sich jetzt kompliziert im Internet anmelden. Das Problem sind wir selber. Und das haben wir festgestellt, ich auch. Und ich danke dem Verkehrsministerium hier mal öffentlich ganz ausdrücklich dafür, dass die uns eine Möglichkeit geben, das so einfach zu machen. Und wir sind jetzt die, die es kompliziert machen. Und mein Zusatzkommentar ist, bitte macht es nicht komplizierter, als es sein muss. In allen anderen Ländern geht es. Wir fliegen jedes Jahr durch ganz Europa mit großen Gruppen von Flugzeugen. Das funktioniert überall, nur in Deutschland nicht. Ich glaube, dass wir es genauso können. Wir müssen es nur wollen. Vielen Dank.
Er hat noch eine Frage, eine Anmerkung.
Ja, danke schön. Mein Name ist Herbert Gerstacker. Ich habe eine Frage. Im Hintergrund betrachten wir unsere ganze Fliegerei auch immer dem Aspekt des Safeties. Das heißt, gibt es irgendwas, was uns daran denken lassen könnte, ist es sicherer oder weniger sicherer, was wir jetzt vorhaben oder was wir bis jetzt getan haben?
Ich glaube, die Sicherheit wird sich nicht verändern. Denn das, was wir vorher getan haben, ist eigentlich das Gleiche, was wir jetzt schon getan haben. Wir sind zu einem unkontrollierten Flugplatz geflogen. Und das machen wir jetzt weiter.
Vielleicht kann ich da auch noch mal eben drauf eingehen. Also, wir haben ja diesen Betriebsleiter nach LuftVZO 53 ist es, glaube ich, seit den 60er Jahren eigentlich an allen Flugplätzen etabliert. Und ich glaube, weil man da so lange auch sich, sag ich mal, dieser offenen Diskussion irgendwie verwehrt hat, hat man wahrscheinlich auch so ein bisschen aus dem Blick verloren, wozu der eigentlich gut ist. Und ich glaube, dass es einfach jetzt durch diese Changes, die wir im letzten Jahr hier etabliert haben, haben wir zum ersten Mal ja überhaupt ein Papier, wo wir wirklich gemeinsam auch gesagt haben, okay, folgende Aspekte können ein Anlass sein, einen Betriebsleiter an einem Platz zu fordern. Das ist, sag ich mal, eine Anweisung an die Behörden, eben diese Punkte abzuprüfen. Diese Liste ist nicht abschließend, die da drin aufgeführt ist. Wir haben aber auch ganz klar gesagt, das ist keiner dieser einzelnen Punkte ist alleine irgendwie ein ausschlaggebendes Kriterium, einen Betriebsleiter zu fordern. Ja, sondern es ist immer eine Kombination aus verschiedenen betrieblichen Aspekten, die eben darauf hinweisen, dass man eben mit einem Betriebsleiter an einem bestimmten Flugplatz eben oder einer bestimmten Betriebssituation eben dann auch besser einen besseren und kontrollierteren Betrieb Ablauf realisieren kann. So, und was wir aber auch in dem Zusammenhang mit dieser Verordnung ja auch formuliert haben, sind ja erstmal auch Anforderungen an den Betriebsleiter selber, an die Qualifikation des Betriebsleiters. Das ist ja auch in den letzten Jahrzehnten, muss man ja sagen, immer irgendwie unterschwellig gab es da Anforderungen, individuell zusammengestrickt. Wir haben sie jetzt erstmal standardisiert und formalisiert, sodass es also auch überall hoffentlich dann zu einem gemeinsamen Standard kommt. Das ist auch noch so ein Nebenaspekt, der uns eben auch sehr wichtig ist, eben gemeinsame Standards eben hier in Deutschland zu etablieren. Und ja, aber wie gesagt, der Punkt ist wirklich, wir haben jetzt Kriterien, an denen wir uns erstmal orientieren können und auch orientieren, um diesen Betriebsleiter einzufordern, um eben einen gemeinsamen Standard auch, was die flugbetriebliche Sicherheit im Bereich von solchen Flugplätzen angeht, zu realisieren.
Ja, mein Name ist Ralf Pesch. Ich habe eine amerikanische und eine europäische Lizenz, habe in den USA viel geflogen, da meine Lizenz gemacht und fliege auch sehr viel in Deutschland. Ich wollte gerade der Stellungnahme vom Herrn Frey eigentlich widersprechen. Ich gehe von einer erheblichen Zunahme der Sicherheit auf, denn wir haben momentan, das ist immer meine Wahrnehmung, ich fliege meistens im Hangel herum, großer Flugplatz, die werden da wahrscheinlich so schnell nicht umstellen, aber auch an anderen Flugplätzen wird häufig von Piloten, auch von jungen Piloten, so die Verantwortung eigentlich abgegeben, nach dem Motto, ich kriege die Information und deswegen brauche ich nichts mehr weiter zu tun. In USA habe ich immer die, übrigens auch in Frankreich, immer die Erfahrung gemacht, dass man sich ganz anders vorbereitet und dass man tatsächlich dann wirklich mit Traffic spricht und auch schaut und sich auch vorbereitet. Und Sie haben ja eben selber Beispiele genannt, was man in Zukunft wahrscheinlich oder wo man in Zukunft wahrscheinlich zunehmend auch mehr an seine eigene Verantwortung appelliert und so. Das muss man in der Vorbereitung vielleicht eher mal angucken. Das zeigt mir eigentlich, dass meines Erachtens die Wahrnehmung mit Sicherheit, das werden wir nach ein paar Jahren vielleicht auch statistisch auch beweisen können, dass jetzt eigentlich viel mehr Sicherheit in Zukunft zu erwarten ist. Diese Verfahren werden sich alles einspielen. Auch die älteren Piloten werden wieder sozusagen sich mehr auf das Fliegen konzentrieren in solchen kontrollierten oder quasi kontrollierten, ja, wirklich kontrollierten Plätzen. Und deswegen bin ich da anderer Auffassung. Also aus meiner Erfahrung finde ich, die Sicherheit ist an unkontrollierten Plätzen, da wo es schon immer so ist, wesentlich höher.
Mein Name ist Josef Wörl und ich finde das ganz toll mit Fliegen ohne Flugleiter. Nur würde ich mich jetzt wünschen, dass man ein Nachschlagwerk hat, welcher Flugplatz macht mit. Wie soll ich es jetzt rauskriegen? Es würde mir nur reichen, Fliegen ohne Flugleiter, /PPR, ja oder nein. Das würde mir schon reichen. Auf der ICAO-Karte habe ich viele Flugplätze drauf, aber da habe ich noch nichts. Natürlich muss ich ins Detail gehen. Aber vielleicht gibt's eine Liste, dass man sagen kann, okay, die machen mit und dann kann ich mich drauf konzentrieren. Dankeschön.
Ja, vielleicht kann ich da gleich drauf eingehen. Ich habe es gerade eben schon angesprochen. Ich warte immer noch auf das Rollout der neuen AIP, die in digitaler Form, wie in anderen europäischen Staaten dann auch bereitgestellt werden soll und wir uns dann eben auch was die den Informationsgehalt dahingehend auch anpassen können. Wenn man tatsächlich mal in andere Staaten guckt, dann ist es tatsächlich so, da werden erstmal die Aerodrome Operation Hours veröffentlicht, ja, entweder 24/7 oder eingeschränkt von Sunrise to Sunset oder vielleicht von 10 bis 15 Uhr oder sowas einfach. Es gibt eben gewisse Aspekte, die auch neben dem Fliegen vielleicht an ohne Betriebsleiter eine Rolle spielen, wie einfach tatsächlich zum Beispiel Ruhe oder Lärmschutzproblematiken, die einfach natürlich auch die Flugplatzgenehmigung auch insbesondere in Deutschland natürlich betreffen und dann natürlich auch beeinflussen, was man da eben auch legal fliegen kann. So, und innerhalb dieser genehmigten Betriebszeiten muss es dann noch veröffentlichte Zeiträume geben, in denen eben besondere Dienste angeboten werden. Also Feuerlösch- und Rettungsdienste oder Tankdienste oder der Ops-Dienst, will ich mal ihn nennen. Also, und das muss sich alles im Prinzip am Ende muss es sich aus der AIP ergeben und aus den entsprechenden Flugplatzinformationsdaten. Nur so wird da ein Schuh draus. Da helfen keine Webseiten oder irgendwelche sonstigen Privatveröffentlichungen. Das muss eben frei zugänglich sein. Und das ist ja heute auch natürlich über diese ganzen EFBs und Digitallösungen, Cockpit, hat jeder seine AIP letztendlich dabei und kann auch im Flug dann erkennen, okay, welchen Dienst habe ich am Flugplatz zu erwarten. So, und das ist eigentlich auch unsere Zielvorstellung. Diese ganze Diskussion über PPR und PPR-Sonderregelungen, die habe ich damals, als wir das veröffentlicht haben, eigentlich immer so als Übergangslösung gesehen für einen sehr eingeschränkten, eine sehr eingeschränkte Öffnung des Fliegens ohne Betriebsleiter an vereinzelten Standorten, die eigentlich nur, sag ich mal, einen kleinen Nutzerkreis adressiert. So, uns ist es eben auch daran gelegen, wir haben vielleicht irgendwie so 350 bis 400 Flugplätze in der AIP veröffentlicht, dass die auch wirklich weiterhin verfügbar sind. Ne? Ich glaube, wir haben es vorhin schon gehört, ich glaube, der Volker Engelmann hat es gesagt, man ist mal eben so zum Nachbarflugplatz geflogen, weil man weiß, da ist halt der Betriebsleiter da oder der ist halt geöffnet. Das muss in Zukunft auch möglich sein, ohne dass ich irgendwelche Webseiten irgendwie checke oder noch vorher anrufe oder wie schon gerade eben gesagt, irgendwie ein Stück Papier am besten noch durchs Faxgerät schiebe und dann mich damit irgendwo legitimiere zu landen. Also wir müssen auf jeden Fall unser Netz von Flugplätzen, die auch flexibel, spontan, kurzfristig erreichbar sind, erhalten.
Ich kann da nur einen Blick in die ARP empfehlen. Es gibt ein paar Positivbeispiele, zum Beispiel der Platz Meschede-Schüren. Der hat glasklar in der ARP veröffentlicht, von dann bis dann unattended operation, also Fliegen ohne Flugleiter und außerhalb dieser Zeit PPR, also nach Einzelanfrage. Und so stelle ich mir das eigentlich in Zukunft vor. Das wäre so mein Idealbild.
Genau, und in dieser Übergangszeit, da sind halt natürlich, muss man sagen, derzeit auch noch die Platzhalter im Rahmen des Antrags und des Genehmigungsprozesses gefragt. Das kommt natürlich ein bisschen auf die Genehmigungsbehörde dann an, was die auch noch gegebenenfalls für Hinweise erteilt. Aber man selber kann natürlich als Platzhalter auch schon darauf hinwirken und sagen, okay, wenn wir jetzt zum Beispiel wenn wir Meschede jetzt nochmal als Beispiel nehmen, ich hätte das gerne so veröffentlicht, die Zeiten, wo im Prinzip Unattended Operation ist und der Rest PPR. Da muss man derzeit halt, solange wir diese Übergangsphase, die der Willers gerade angesprochen hat, haben, noch selbst als Platzhalter leider aktiv drauf hinwirken. Also deswegen aber an der Stelle vielleicht auch nochmal für die, die noch einen Antrag in Bearbeitung haben, egal, ob er schon bei der Behörde ist oder noch in Vorbereitung, vielleicht dann nochmal einfach der Hinweis, den auch gerne an den Guido Frey oder auch ans AOPA-Office zu schicken, dass man da vielleicht nochmal den einen oder anderen Hinweis auch erteilen kann. Also das können wir zumindest anbieten in der Sache.
Ich habe eigentlich zwei Fragen, aber für die Kürze erstmal eine. Wobei ich klarstellen möchte, ich bin sehr dafür, diese, ich sag mal, ausgeweiteten Positionsmeldungen zu machen. Das heißt, jeden Einflug in jedes Segment der Platzrunde zu melden. Das bedeutet aber gegenüber der heutigen Praxis ja doch eine deutliche Mehranzahl an Meldungen. Und was ich erlebt habe an einem großen Verkehrslandeplatz ist dann, man kann die Meldungen gar nicht absetzen, weil dauernd auf der Frequenz gequatscht wird, weil wir in Deutschland dazu verpflichtet sind, dem Betriebsleiter, auch auf dem AFIS-Platz, ja vorher zu sagen, also ich fliege jetzt mit dem Flugzeugtyp und mit zwei Passagieren an Bord und dorthin. Dieses ganze Informationsaustausch, der muss meines Erachtens von einer Flugfrequenz weg, wenn ich diese Flugfrequenz für die Situational Awareness benutzen will.
Und es wäre schon völlig hilfreich, wenn nicht der Mann auf dem Turm oder die Frau dann immer das bestätigen würde. Also ich bin im Gegenanflug, ich melde das, ich bin im Queranflug, ich melde es, ich bin im Enderflug, ich melde es. Und jedes Mal wiederholt er mein Kennzeichen und bestätigt das. Das ist gar nicht sein Job. Ich spreche ja nicht dem Mann im Radio. Ich spreche zu den anderen Piloten. Und das funktioniert im Ausland, weil es eingeübt ist, wirklich viel, viel besser. Und da müssen wir als Fluglehrer dran arbeiten, dass die wichtigen Dinge rübergebracht werden und die unwichtigen Dinge, die müssen aus dem Funk weg. Die brauchen wir nicht mehr.
Und jetzt korrigiert mich, wenn ich Quatsch erzähle. Es ist doch gar nicht mehr so, dass ich dem sagen muss, wie viele Personen ich an Bord habe und so weiter. Ich sage dem, wo ich hin will. Und das war's, oder?
Fertig. Der schreibt in sein Hauptflugbuch hinein. Es geht nach Buxtehude. Und das ist das Kennzeichen. Und der Einzige, der sich dafür interessiert, ist Search and Rescue, wenn das Flugzeug verloren gegangen ist. Das Einzige, was hilfreich ist, ist den Flugzeugtyp mit einzubringen, denn es ist ein Mordsunterschied, ob es ein Cessna 152 oder eine PC-12 ist. Das hilft mir, mein Situational Awareness hinzukriegen. Aber bin voll bei dir. Den ganzen anderen Quark brauchen wir nicht.
Es ist leider noch so, dass die Anzahl der Fluggäste mit erfasst werden muss.
Echt?
Okay. Das steht auch noch in, und die Art des Fluges. Aber das Ganze muss nicht über Funk erfolgen. Da steht drin, das ist eine Meldung, die vor dem Start zu erfolgen hat. Das heißt, wenn man seine Landegebühren bezahlt, online oder persönlich, kann man das auch wunderbar durchgeben. Das braucht nicht in eine Funkmeldung.
Ich frage mich, ob ein Problem nicht ist, dass überhaupt noch jemand auf dem Turm oder wie auch immer man das nennt sitzt. Also wenn wir ins Ausland gucken, dann gibt es in der Regel viele Plätze, die haben gar kein Radio am Boden. Also da gibt es kein Funkgerät installiert und das funktioniert trotzdem. Also gerade so diese, mein Beispiel ist auch der Soloflug. Ja, der Soloflug ist ein anderer, wenn der Fluglehrer aussteigt, weil ich weiß, der ist da nicht. Und in Deutschland habe ich so eine Hybridsituation, dass ich manchmal nicht weiß, ist da jemand, was sagt der? Sagt er vielleicht auch nicht. Also wäre es nicht einfacher, wenn man diese Position einfach abschafft und den Rasen mähen lässt oder putzen lässt?
Ich würde das sogar voll unterstützen, was der Herr gerade gesagt hat. Wir könnten nämlich mit der gleichen Logik, und Egelsbach hast du ja angesprochen, sagen, dort, wo es erforderlich ist, aufgrund der Anzahl der Flugbewegungen, da wird eine AFIS-Stelle eingeführt. Punkt. Und dort, wo es nicht erforderlich ist, da wird überhaupt nichts eingeführt. Das heißt, dann käme man aus, dann wüsste man haargenau als Pilot, wo man dran ist. Da ist eine veröffentlichte Frequenz einer AFIS-Stelle und da macht es Sinn, da kriege ich eine Clearance für IFA und so weiter und so fort. Das muss ja möglich sein. Und dann gibt es den Feld-, Wald- und Wiesenflugplatz, der hat halt keine AFIS-Stelle. So. Und da gibt es eine Frequenz, auf der sich wie in USA, Unicom, alle miteinander verständigen.
Gibt es noch weitere Fragen, Anmerkungen? Nicht der Fall. Ja, dann danke ich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und den Herren hier oben für eure Zeit und für eure Sachkenntnis. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und noch eine schöne Messe.
Das war der Mitschnitt der Podiumsdiskussion von der Aero 2025. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Mehr über unser Heft findet ihr wie immer unter www.fliegermagazin.de/. Heft, bis zum nächsten Mal.